Es ist an der Zeit, Butter bei die Fische zu machen. Und zwar so richtig ordentlich. Aus diesem Grund möchte ich dir tiefe Einblicke in meine Bühnenvorbereitung geben. Und in dieser ersten Podcast-Episode dazu möchte ich mit dir im Detail meine Ernährungsstrategie besprechen, welche Supplemente ich nutze und wie hier alles ganz genau im Detail aussieht, damit du es mir vielleicht nicht nachmachen kannst, aber damit du eine Idee bekommst, wie ich das ganze Projekt angehe. Und diese Podcast-Episode kannst du in Anführungsstrichen als eine Art Best-of ansehen. All der letzten Jahre aus diesem Podcast, ein Best-of um all der Bücher und Blogartikel, die ich geschrieben habe. Und darauf kommt es wirklich an. Also in diesem Sinn, ich würde sagen, wir reden nicht länger um den heißen Brei herum, sondern steigen direkt ein und hören uns gleich zurück nach dem Intro.
Willkommen beim No Bullshit Buddy, dem Fitness-Podcast vom Bestseller-Autor und Fitnessmodel Siad Roja. Erfahre endlich Klartext auf dem Weg zu deinem Traumkörper und alles über das Training für Muskelaufbau, eine gesunde Ernährung und nachhaltige Motivation. Enjoy und viel Spaß mit dieser Episode.
Hey, was geht ab? Hier ist Siad. Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode und mir wird gerade so ein bisschen schwindelig bei dem Gedanken daran, all diese Sachen, die ich hier aufgeschrieben habe, mit dir, es ist ja eigentlich, ich teile es ja nicht nur mit dir, sondern ich committe mich ja hier in diesem Moment mit der gesamten Podcast-Community beziehungsweise mit der ganzen Fitness-Fibel-Athleten-Community, dass ich ja auf die Bühne gehe. Und ich hatte das ja nicht nur angedeutet, ich hatte das mehrmals gesagt und es ist tatsächlich jetzt soweit, ich habe mich nicht nur verpflichten, also was heißt verpflichten, am Ende muss ich auch nicht hingehen, mich zwingt ja keiner, am Ende muss man sterben und das war's, so, aber ich habe mich angemeldet für die ANBF, also die, ich glaube, Austrian National Bodybuilding Foundation heißt das Ganze übersetzt, also der Naturalverband in Österreich, und sobald die Anmeldung für die GNBF, also die deutsche Auflage dessen, eröffnet, werde ich mich auch dort anmelden und sofort registrieren. Und dann werde ich dieses Jahr im Herbst auf eine Bodybuilding-Bühne gehen. Das ist ziemlich verrückt und ich möchte diese Podcast-Episode nutzen, beziehungsweise es wird auch noch eine zweite Podcast-Episode zu dem Thema geben und mit dir alles im Detail besprechen. Denn was ich hier vorhabe, ist alles andere als ein Geheimnis. Und ich coache mich in Anführungsstrichen selbst, beziehungsweise wir machen das ganze Thema in-house. Vielleicht komme ich im Laufe der Monate nochmal darauf zu sprechen, wo man dann vielleicht eventuell psychische Abgleisungen haben wird, wo man vielleicht nicht mal ganz so den Hang zur Realität hat und wie man tatsächlich aussieht, wenn all die ganzen Diätbegleiterscheinungen zu hoch werden und man voreilig emotional objektiv falsche Handlungen vornehmen möchte oder was auch immer, da werde ich mir sicherlich den einen oder anderen Ratschlag aus unserem sehr erfahrenen Team hier abholen, bei dem ich aus einem praxisgeschultem Erfahrungsschatz greifen und schöpfen kann, mit immerhin Mike, der 2021 zweimal auf dem Podium bei Natural-Wettkämpfen stand, bei Sami, der 2021 den dritten Platz bei der ANBF geholt hat, oder nicht zuletzt unserem Head Coach der 90-Tages-Challenge, Florian Kögel, der nicht nur Profi-Bodybuilder ist, also den Profi-Status sich erarbeitet hat, sondern auch letztes Jahr 2022 den ersten Platz bei der Men's Physique bei der ANBF sich geholt hat. Also hier gibt es durchaus ein bisschen Know-how in-house, abseits meiner Wenigkeit sozusagen. Nichtsdestotrotz möchte ich das Ganze hier für dich runterbrechen und in dieser ersten Podcast-Episode das Ganze warum klären, wieso, weshalb, warum, und mit dir meine Ernährung im Detail besprechen. Aber nicht genau, was ich esse, also nicht jetzt Lebensmittel für Lebensmittel, sondern quasi die unterliegenden Mechanismen dir offenbaren, quasi die Motorhaube aufmachen und sagen, hey, so und so, das mache ich ganz genau, das mache ich aus diesen Gründen und so läuft das in der Praxis. Und ich hoffe, dass du bis zu diesem Zeitpunkt mehr oder minder ein Verständnis dafür hast, dass es nicht die einzelnen Lebensmittel sind oder das bestimmte Gericht oder was auch immer, welches den Fettverlust begünstigt, sondern dass es ein unterliegendes System ist, welches das Ganze erlaubt und wie wir dieses unterliegende und somit eigentlich überlegende System in der Praxis umsetzen, das entscheiden wir selbst, beziehungsweise die eigene Flexibilität definiert das Ganze. Und ich möchte dich hier nicht in eine Ecke drängen, beziehungsweise in eine Nische drängen, die für mich vielleicht sehr gut funktioniert, indem ich hier bestimmte Lebensmittel und Gerichte gleich aufzähle, was ich eben nicht tue, und du denkst, ah, das muss ich essen und das ist dafür verantwortlich oder ich kann nur so und so Fett verlieren. Das stimmt nicht. Es ist das unterliegende System, was wichtiger ist. Und das Ganze kannst du mit einem sehr hohen Grad an Flexibilität allerdings ausleben. Es wird einen zweiten Teil dazu geben und da oder in diesem zweiten Teil möchte ich sehr detailliert über meine aktuelle Trainingsstrategie sprechen, die sich seit guten 7 Monaten auch durchaus stark geändert hat und nicht das ist, was ich die letzten Jahre getan, in Anführungsstrichen, auch gepredigt habe. Also wenn man ins Detail geht und wenn du schon vielleicht eines meiner fortgeschrittenen Bücher gelesen hast, zum Beispiel der Bootybuilder für die Ladies oder das Elite-Training-Workbook, dann wird dich das weniger überraschen. Wenn du aber nur diesen Podcast gehört hast bisher oder nur, in Anführungsstrichen, meine Fitness-Fibel, Männer- wie Frauen-Version gelesen hast, wird dich das eventuell etwas überraschen. Auch dazu möchte ich sehr viel sagen, denn es gibt einiges an Kontext dazu. Und das Ganze machen wir jetzt. Also im besten Falle lernst du aus meiner Strategie sozusagen. Bitte erwarte aber jetzt nicht hier jetzt hardcore neue Strategien oder Studieneinsichten, sondern das Ganze ist als eine Art Best-of-Episode in ganz großen Anführungsstrichen getan. Und normalerweise geht es hier überhaupt nicht um mich und mein Leben, weil das relativ langweilig ist, sondern ich versuche ja immer, dir so viel Mehrwert, wie es nur geht, zu ermöglichen und dir das Thema Fitness nicht nur greifbarer, sondern auch schmackhafter zu verkaufen als insgesamt ein Lebensstil. Von daher verzeih es mir für diese und auch für eine weitere Podcast-Episode, wenn ich ausnahmsweise fast nur von mir spreche und was ich mache. Denn normalerweise ist das relativ uninteressant. Was nicht ganz so uninteressant ist, und da sind wir nämlich beim Thema Ernährung, ist es, dass wir dieses Wochenende bei Quantum ein hammermäßig geiles neues Produkt rausbringen werden, welches quasi wie gerufen kommt. Und zwar ist das unsere Tasty Sauce. Also die Tasty Sauce ist ein kalorienarmes und zucker- bzw. fast fettfreies, eine fast fettfreie kalorienarme Soße, die, glaube ich, Proportionen zwischen 1 bis 4 Kalorien hat. In den drei leckeren Geschmäckern wird das erscheinen. Teriyaki, Knoblauch und mein absoluter Favorite Samurai. Und das super coolste ist, all diese drei neuen Geschmäcker verschenken wir dieses Wochenende komplett gratis ab einem Warenkorbwert von nur 69 Euro. Also du kannst einfach ab diesem Wochenende auf Quantum gehen, deine ganz normalen liebsten Produkte bestellen und wir packen dir ab einem Warenkorbwert von nur 69 Euro alle drei neuen Tasty Sauces oder Soßen komplett gratis on top. Kommt für mich wie gerufen seit letzter Woche. Ich bin jetzt seit, glaube ich, der 4. oder 5. Tag, den ich auf Diät bin. Und seitdem nutze ich wirklich jeden einzelnen Tag die Tasty Sauce. Vor allem den Geschmack Samurai, der super, super lecker ist. Also check das Ganze gerne ab. Mehr Infos findest du selbstverständlich auch auf Quantum wieder ab diesem Wochenende. Aber ab diesem Samstag, ich muss mal kurz nachgucken, Samstag, der 25. bis 26. gilt das Ganze und ist live auf Quantum. Damit unterstützt du nicht nur deine Diät, sondern auch diesen Podcast. Also würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du einmal da vorbeischaust. Alright, ich muss jetzt ganz oben anfangen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich bei dem Thema erstmal zu sagen habe, bevor wir überhaupt generell in die tiefe Strategie einsteigen. All das, was ich jetzt hier mache, all das, was ich vorhabe, ist nicht das, was ich normalerweise predige. Und es ist nicht das, was ich verkörpern möchte. Ich verkörpere seit Jahren das, was wir predigen, das, was in den Büchern drinsteht und wofür ich wirklich einstehe und wovon ich bis zum Mark überzeugt bin, dass das Fitness ist und dass es so zu funktionieren hat. Ich warne dich seit Jahren vor jeglichen Extremen, sei es in der Ernährungsstrategie, sei es in der Trainingsstrategie, was auch immer. Extreme funktionieren langfristig nicht, werden langfristig nicht funktionieren. Und was ich hier vorhabe, ist ein richtig großes Extrem. Ich mache nicht viel anders, das wirst du gleich herausfinden, aber das, was ich mache, mache ich extrem viel länger, als ich sonst tue und ich bringe es extrem auf die Spitze. Ich möchte, dass du das verstehst und ich bin kein Bodybuilding-Athlet, ich bin kein Wettkampfathlet. Das ist nichts, was mich normalerweise tangiert. Das ist nicht, was in meinen Augen es bedeutet, ein Fitness-Fibel-Athlet zu sein und das ist nichts, was in meinen Augen arg erstrebenswert ist. Das macht das Leben nicht besser, das weiß ich jetzt schon. Mein Leben wird dadurch nicht besser werden. Es wird wahrscheinlich eher nur für eine Zeit lang sehr viel schlimmer werden. Aber dann, da kommen wir jetzt auf zurück, warum mache ich das Ganze? Ich kann da einen großen Haken für mich und mein Leben dran machen. Dieses Jahr, am 2.6., werde ich 30 Jahre alt. Das heißt, es ist schon ein nicht ganz so kleiner Meilenstein für mich. und ich habe dann 9,5 bzw. fast 10 Jahre Krafttraining auf der Uhr. Außerdem verjährt dieses Jahr am 3.5. meine schwere Schulterverletzung, die mich damals so sehr geprägt hat. Also ich hatte eine Schulter-Eckgelenksprengung am 3.5.2013 mir damals zugezogen bei einem Fahrradunfall. Und daraufhin haben mir damals 3 Ärzte gesagt, ich könnte nie wieder schwer meine Schulter belasten. Ich habe damals noch nicht trainiert. Aber damals ist um diese Zeit der, wie soll ich sagen, der große Wunsch nach einem trainierten Körper und einem aktiven Leben in mir aufgekommen. Und ich wollte nichts mehr als dieses Leben zu führen, was ich heute Gott sei Dank führen darf. Und diese Verletzung war für mich damals ein schwerer, schwerer Schicksalsschlag, da eben mir die Ärzte zumindest mündlich dieses Leben für immer verwehrt hatten. Und für mich war das ein großer Sieg, diese Ärzte oder ist diesen Ärzten eines Besseren zu belehren. Und ich bin für jeden einzelnen Tag dankbar, den ich diesen Sport ausüben darf, für jeden einzelnen Tag, den ich schwer und hart trainieren darf und dass es meinem Körper tatsächlich gut geht. Und ich hatte, das ist jetzt 2 Jahre her, im Juli oder Juni 2021, nicht 17, ich wollte 17 sagen, 2021 hatte ich eine Podcast-Episode aufgenommen. Ich nehme jetzt nochmal wieder Bezug auf diese Podcast-Episode. Ich glaube, sie heißt Mein ehrliches Fazit nach 7,5 Jahren Krafttraining. Und der Konsens dieser Podcast-Episode ist im Grunde, dass man das naturale Limit mit einem sehr intelligenten Training und einer sehr gut strukturierten Ernährung nach 3, 4, 5 Jahren ausgereizt hat. Also nicht ausgereizt hat, oder zumindest sich sehr nah an dem eigenen naturalen genetischen Limit befindet. Das empfand ich damals als ernüchternd, obwohl es gleichzeitig auch irgendwie eine coole Message ist, dass man nach 4, 5 Jahren des sehr guten, harten, intelligenten Einsatzes 90% aus diesem Fitness-Ding herausgeholt hat, was man grundsätzlich herausholen kann. Und dazu stehe ich nach wie vor. Und das ist eigentlich eine relativ coole Geschichte, denn je nachdem, wo du herkommst, natürlich manche von uns haben einen etwas längeren Weg, aber wenn man diesen Körper erst einmal hat, und das ist eine der frohen Botschaften, die ich schon immer wieder hervorbringe und hervorgebracht habe, wenn man diesen Körper erst einmal hat, ist es drastisch viel leichter, diesen Körper zu halten. Und ich weiß, wir sind alle unfassbar geblendet durch Social Media, Steroidkonsum, das ist auch heute alles viel schlimmer, als es früher war. Und wir haben alle ganz, oder viele von uns haben wirklich ganz komische Vorstellungen, wie man wirklich aussieht, wenn man keinen Anabolika nimmt und trotzdem einen sehr athletischen Körper hat. Und das ist für einige ernüchternd. Auf der anderen Seite ist das eigentlich eine ziemlich coole Nachricht, denn nach relativ kurzer Zeit, also und ein paar Jährchen sind wirklich eine kurze Zeit, wird man so viel erreicht haben und das Halten dessen ist so viel leichter als dieser Aufbau, dass man auch mit phasenweise weniger, in Anführungsstrichen, davonkommt und trotzdem diesen überdurchschnittlich trainierten, athletischen und gesunden Körper weiterhin haben kann. Das heißt, wir haben hier passives Einkommen, kennt jeder von uns, ist in meinen Augen ein Scam, aber ist auch scheißegal. Man hat passive Fitness, in Anführungsstrichen, sich erarbeitet. Und wenn man diese Jahre investiert hat, wird man Jahre davon ein Return on Investment haben. So, long story short, seit dieser Podcast-Episode nagt aber etwas auf meiner Seele. Und dieses etwas Nagen ist, dass ich ja quasi zu dem Fazit komme, mehr geht nicht. Beziehungsweise der Preis, den ich zahlen müsste für noch mehr, ist zu hoch und ich bin nicht gewillt, diesen Preis zu zahlen. Und damit meine ich nicht, dass ich Anabolika nehme, sondern ich meine damit, dass ich ein überproportionales Ressourcen- und Zeitinvestment in den Muskelaufbau investieren müsste und dass die Opfer dessen zu schwer wiegen, so dass ich zu diesem Fazit komme, dass es mir das Ganze nicht wert ist. Dass ich eben nicht anstatt 3,5 Mal die Woche, also zum Beispiel jeden zweiten Tag ins Krafttraining, 5, 6 Mal die Woche ins Training gehen müsste und dass ich so viel beruflichen bzw. privaten und beziehungstechnischen, Anführungsstrichen, Erfolg opfern müsste, der es mir einfach nicht wert ist für etwas mehr Muskelmasse, die ich eventuell bekommen würde. Beziehungsweise vielleicht baue ich würde ich so im Laufe der Jahre noch weiter Muskelmasse aufbauen können, aber eventuell etwas langsamer, vielleicht 20% langsamer, als ich es tun würde, wenn ich noch viel mehr und härter trainieren würde. Das Ganze ist jetzt fast 2 Jahre her Und das Ganze nagt mir auf der Seele und das knabbert an mir. Denn im Grunde habe ich gesagt, da ginge mehr, aber ich mache nicht mehr. Und das ist eine billige Ausrede, wenn wir ehrlich sind. Es ist, jeder kann sagen, dass er das könnte oder dass er das haben könnte. Ne? Aber das ist falsch. Das Können muss durch das Tun bewiesen werden. Und dieser Punkt nagt mir auf der Seele. Zu dem Zitat, welches mich vor auch über Jahrzehnten maßgeblich verändert hat. Und zwar war es Sokrates, der gesagt hat, was für eine Schande es ist, für einen Mann zu wachsen und zu altern, ohne jemals die volle Kraft und Stärke zu sehen, zu dem der eigene Körper in der Lage ist. Und all dies spielt mit in mein Wertesystem hinein, zusätzlich zu meinem ansteigenden Alter, und dass es mir vorwerfen würde, wenn ich dies nicht einmal in meinem Leben getan hätte, dass ich mich entschlossen habe, dieses Jahr das einmal durchzuziehen und mich in dieses Extrem begebe, vor dem ich eigentlich im Grunde permanent warne und wofür ich überhaupt nicht einstehen möchte. Tut mir leid, dass ich jetzt so lange eine Ausführung gemacht habe, aber ich möchte, dass du das verstehst, denn seitdem ich Coach bin, seitdem ich das allererste Mal ein Buch veröffentlicht habe im Jahr 2018, predige ich ja das genaue Gegenteil, beziehungsweise predige ja eben nicht dieses Extrem. Und ich möchte damit niemandem was beweisen, so ganz im Gegenteil. Ich weiß, dass ganz, ganz viele von euch mir davon abraten und sagen, ja, du musst das nicht machen. Und ich weiß, dass ich das nicht machen muss. Ich weiß, dass ich es niemandem beweisen muss. Aber ich möchte in dem Moment, und ich möchte nicht zurückblicken mit hoffentlich, dass ich so alt werde, 50, 60, 70 Jahre, zurückblicken und sagen, damals, da war ich einfach nur zu bequem. Ich hätte es machen können und ich war in meiner Blüte und ich habe es nicht getan. Und das würde ich mir nicht verzeihen. Nicht mit all dem, was ich für diesen Kraftsport getan habe. Nicht mit all dem, was der Kraftsport für mich getan hat. Und ich möchte quasi den ultimativen Tribut zollen. Und deshalb werde ich dieses Jahr auf die Bühne gehen. So, boah, Mann, ey, lange Antwort. Es ändert sich trotzdem grundsätzlich gelegentlich nichts. Und ich nehme nach wie vor keine Anabolika und ich nehme an Naturalverbänden teil. Außerdem, ich sehe mich nicht als Bodybuilder an. Ich habe auch nicht das Potenzial, erfolgreicher Bodybuilder zu werden. Ich habe auch nicht mal das Ziel, diese Wettkämpfe zu gewinnen. Da bin ich jetzt einfach ehrlich genug und muss sagen, ich habe nicht die Genetik dafür. Das ist halt einfach leider so. Wobei man hier, Entschuldigung, es wird eine furchtbar lange Podcast-Episode. Jetzt habe ich mir selber die dumme Steilvorlage gelegt und erzähle dir wirklich jetzt aus dem Nähkästchen und einen Gedankengang nach dem nächsten. Aber dann kannst du mich wieder ein bisschen besser einschätzen und dann kannst du das Ganze auch wieder ein bisschen besser einschätzen. All dem, was jetzt hier folgt. Tut mir leid, keine Ahnung, was du gerade machst. Autofahren, die Wohnung sauber machen. Vielleicht bist du ein bisschen klüger danach. Vielleicht rede ich aber auch wirklich den größten Nonsens, den du dir jetzt je angehört hast. Tut mir leid dafür. Aufgrund meiner mittelmäßigen Genetik. Und das ist eigentlich ist das ein Fluch und ein Segen zugleich. Ich weiß, dass ich kein erfolgreicher Bodybuilder sein kann. Dafür fehlt mir die Genetik für den Muskelaufbau und auch die Genetik, wie meine Muskulatur strukturiert ist. Mein Bizeps, beziehungsweise meine Arme sind komplett Trash. Also das ist wirklich mit die größte Schwachstelle. Mein Muskelaufbaupotenzial in den Beinen ist relativ mickrig und ich habe relativ schiefe Bauchmuskeln. Also die Sehnen sind schief angebracht. Aber dieses schlechte Muskelaufbaupotenzial hat mich ja im Grunde dazu gezwungen, mich so sehr mit der Thematik auseinanderzusetzen, dass ich trotz meiner mittelmäßigen Genetik relativ gut Muskulatur aufbauen konnte und dass ich überhaupt an diesem Punkt gekommen bin, an dem ich heute bin. Und nicht jeder kann erfolgreicher Athlet und erfolgreicher Coach sein. Und was, glaube ich, erfolgreiche Coaches ausmachen, egal in welchem Sport auch immer, ist es die eigene Frustration über das eigene und über den eigenen Misserfolg, dass es eben nicht einfach so funktioniert, dass ich eben nicht davon gekommen bin, den allergrößten Rott zu trainieren und den allergrößten Mist in der Ernährung zu machen, sondern dass ich eben, weil ich so eine mittelmäßige Genetik habe, mich so sehr mit der Thematik befassen musste, während andere mit viel weniger viel mehr erreichen, die allerdings vollkommen schlechte Ratschläge geben können, weil sie selbst gar nicht wissen, wie sehr sie im goldenen Hamsterrad der Genetik sitzen und dass im Grunde sie noch so viel falsch machen können oder einfach Anabolika draufwerfen und trotzdem haben sie überdurchschnittliche Resultate und lassen jemanden wie mich auch kalt und alt aussehen, in Anführungsstrichen. Also ich bin eigentlich überaus dankbar für meine mittelmäßige Genetik, denn so habe ich meine wahre Berufung gefunden und hätte mich niemals so sehr mit dem schönen Thema des Krafttrainings und der Ernährung befasst, wie ich es wahrscheinlich die letzten Jahre getan hätte. Und ich hätte niemals so viele schöne tausende E-Mails und zig, zehntausende frohe Gesichter gesehen, die aus den Büchern entstanden sind, aus der 90-Tage-Challenge entstanden sind und viele mehr. Okay, das war's jetzt wirklich. Jetzt wirklich hardcore, hier Blatt, Papier, ich habe mir viele Notizen gemacht. Wo bin ich, wo stehe ich, was passiert jetzt hier? Ausgangslage. Ich bin 1,82 Meter groß. Daran wird sich verhältnismäßig nichts mehr ändern. Vielleicht höchstens am Ende der Diät, wenn mir sogar die letzten Fettpölzerchen unter den oder an den Fuß, also an den Füßen weg diätet ist. Und dann bin ich vielleicht 1,80 oder 1,81 groß. Aber rein theoretisch bin ich 1,82 Meter groß. Ich wiege aktuell 91 Kilo. Das ist jetzt quasi mein Kampfgewicht nach meiner doch wieder üppigen Aufbauphase, die ich mir noch einmal so in meinem Leben angetan habe. Das werde ich auch nie wieder tun. Aber 91 Kilo schwer bin ich aktuell. Ich bin derzeit 5-mal die Woche im Krafttraining und arbeite an ca. 6 Tagen in der Woche, habe aber ganz klar einen Bürojob. Also ich stehe auch manchmal vor der Kamera und wir nehmen auch manchmal Videos auf, aber die Realität ist, dass ich einen Bürojob habe. Ich sitze ja jetzt ja auch hier vor dem Computer und spreche diesen Podcast ein und alles, das Allermeiste, was ich mache, ist einfach reine Büroarbeit. Mein Ziel, um wettbewerbsfähig zumindest zu sein, ist ein Körperfettanteil von ca. 6,5%. Das entspricht vermutlichen 78 Kilo Körpergewicht auf meine Größe von 1,82 Meter. Warum nenne ich jetzt diese Zahl? Normalerweise bin ich kein Fan davon, also überhaupt gar kein Fan davon, das haben wir vor ganz kurzem erst ausführlich besprochen, bin ich kein Fan von fixen Zahlen, die wir anstreben sollten. Und meine Hypothese ist im Grunde, dass wir ja, wenn wir am Anfang einer Diät sind und anfangen, diese wissenschaftlichen Strategien in unser Leben zu implementieren und danach leben, dass wir Fett verlieren und Muskulatur aufbauen, deutlich drastisch besser aussehen, aber schwerer sind am Ende des Tages. Nicht viel, aber etwas. Und dass wir uns im Grunde eher am Körperfettanteil und an den eigenen Umfängen orientieren sollten und weniger an der Waage. Jetzt habe ich dir vermutlich, vielleicht weiß ich aber auch nicht, ein paar Jährchen voraus, was das ganze Thema Fitness angeht. Und ich bin ein echter Veteran, was das Thema Fettverlieren angeht. Und so ist es ja mein Bestreben seit 2017, jedes einzelne Jahr meine körperliche Bestform zu erreichen, mit etwas mehr Muskelmasse, die ich mir über den Winter aufgebaut habe, und einem etwas niedrigeren Körperfettanteil. Das gelingt mir doch, glaube ich, ziemlich gut die letzten Jahre. Und ich bin da sehr happy über meinen Progress, der klein, aber der immer noch vorhanden ist. Und ich weiß, dass ich mit unter 10% bei 9% Körperfettanteil um die 81 Kilo wiege. Und ja, ich hatte 2019 war das ja, da hatte ich, glaube ich, meinen absolut niedrigsten Körperfettanteil schätzungsweise ungefähr 8%. Das war ziemlich arg, das war ziemlich übel. Da habe ich sowas um die 79 Kilo gewogen. Das Ganze ist jetzt 4 Jahre her. Und ich spekuliere zumindest, dass ich das ein oder andere Gramm an Muskulatur aufgebaut habe, seitdem, ich hoffe es zumindest. Wir werden am Ende sehen, ob das der Fall gewesen ist oder nicht. Und von daher ist meine grobe Schätzung, weil ich noch nie so tief gegangen bin, aber einiges an Zeit zwischen dieser Periode liegt, dass ich am Ende bei ungefähr 78 Kilo landen werde, beziehungsweise rauskommen werden muss. Das wird sich allerdings durch die Praxis erst bestätigen müssen. Nichtsdestotrotz, ich habe mich selbstverständlich fleißig ausgemessen und werde mein Progress nicht nur am Körpergewicht, sondern vor allem auch an den Körperumfängen nach wie vor ausmachen. Und wenn ich mich hier irre und am Ende mit 80 Kilo auf der Bühne stehe, ja wunderbar, dann umso geiler, dann habe ich tatsächlich noch ein bisschen an Muskulatur aufgebaut, aber ich befürchte, ich muss bei irgendwo 77 bis 78 Kilo am Ende rauskommen. Vielleicht sogar noch weniger, keine Ahnung, wir werden es rausfinden müssen. Das Ziel ist es, einen möglichst langsamen Fettverlust zu haben, beziehungsweise die Oberprämisse muss es sein, maximal Muskelmasse behalten zu können. Aus diesem Grund habe ich mich, jetzt musst du dich festhalten, für die lange Diätzeit von 219 Tagen entschieden, beziehungsweise umgerechnet sind das 7 Monate. Ich bin seit dem 16. März auf Diät in Anführungsstrichen und der erste Wettkampf ist, glaube ich, der 15. Oktober. Dann müsste der erste Wettkampf hier in Deutschland sein. So, nagel mich nicht darauf fest, aber das müsste der erste grobe Termin sein. Also roundabout Mitte Oktober. Grundsätzlich sagt man, für Wettkampfathleten braucht es 2 Diäten, um bühnenready zu sein. Das ist eine Diät in Form von 90 Tagen, wie wir sie umsetzen mit der 90-Tages-Challenge, dann eine Pause dazwischen und dann eine zweite Diät. Und hier ist der erste große und oder hier ist der eine Unterschied zu dem, was ich normalerweise predige und was ich nicht empfehle. Es ist viel länger und das Ergebnis ist viel extremer sozusagen. Normalerweise mache ich eine 90-Tages-Challenge im Jahr hardcore mit. Ich steige ein bisschen tiefer ein, als ich es dieses Jahr tue und versuche in 90 Tagen 6 bis 7 Kilo an Gewicht bzw. primär Fettmasse zu verlieren. Und das reicht, um leicht unter 10% Körperfettanteil am Ende rauszukommen. So 9,5%. Und das ist eine Zeit und ein Wert, mit dem ich mich sehr, sehr, sehr wohl fühle. Das lässt sich sehr gut umsetzen. Ich kann mein Leben nach wie vor sehr gut leben. Ich kann gut funktionieren. Ich habe genügend Kalorien, um nach wie vor halbwegs rationale Entscheidungen treffen zu können und verhältnismäßig gut denken zu können. Beziehungsweise von meiner normalen Denkkapazität bricht nur relativ wenig ein. Also ob ich jetzt niedrig starte und noch tiefer falle, das bleibt jetzt vielleicht dir überlassen, aber das ist so grundsätzlich meine Beobachtung der letzten Jahre. Für Wettkampfathleten, sagt man jedoch, braucht es 2 Diäten und die plane ich ein. Das heißt, wir haben im Grunde zweimal eine 90-Tages-Challenge. Einmal eine 90-Tages-Challenge für mich, um meinen jährlichen sommerlichen Shape zu haben, der super ist, der beeindruckend ist, der geil sich anfühlt, der geil ausschaut, Punkt. Und dann noch eine zweite, um eben auf die Bühne zu gehen. Und das ist halt eben nochmal ein ganzes Zacken schärfer. Besonders, weil der Fettverlust am Ende ja immer weniger und immer weniger wird. Und es einfach hier viel Zeit braucht. Das heißt, wir haben zweimal 90, 180 Tage. Und dann habe ich quasi noch einen ganzen Monat draufgerechnet für Erhaltungskalorienmenge, für Diet Breaks und Refeed-Tage, beziehungsweise grundsätzlich, um eventuelle Rückschläge in Kauf nehmen zu können, wie Krankheiten oder Geburtstage, familiäre Ereignisse, solche ganzen Geschichten. Und ich möchte am Ende nicht den Stress haben, sehr niedrig mit den Kalorien gehen zu müssen, um das Fett verlieren zu können, sondern ich möchte sicherstellen, dass ich on track bin, dass ich keinen Stress habe und dass ich nicht in die Zeitnot komme. Das Ganze sieht in der Praxis so aus, dass ich 13 Kilo an Gewicht verlieren werden muss. Primär natürlich aus Fettmasse. Das ist das oberste Ziel. Das Ganze spiegelt sich wieder in einem angestrebten Gewichtsverlust von roundabout 460 Gramm pro Woche im Durchschnitt. Ich gehe davon aus, dass es am Anfang mehr sein wird, also die ersten Monate, und dass sich die Gewichtsabnahme hinten raus reduzieren wird. Wie gesagt, wenn ich am Ende ein bisschen schwerer bin, wäre es richtig geil, wäre ich richtig happy damit. Wenn ich leichter sein muss, okay, so be it, dann werde ich wahrscheinlich auch Muskulatur verlieren. Aber das ist grundsätzlich der Fahrplan. Wie gestalte ich jetzt diesen Fahrplan? Ich bin jetzt gestartet mit 3000 Kalorien am Tag. Diese Kalorienmenge habe ich nicht berechnet, sondern ganz, wie ich es, glaube ich, vor ein oder vor zwei Podcast-Episoden ebenso gesagt habe, orientieren sich diese 3000 Kalorien rein an dem Erfahrungswert meiner vorherigen Jahre. Und ich sehe schon in den ersten 4 Tagen, dass alles in die richtige Richtung geht. Und ich glaube, ich habe bisher 400 Gramm tatsächlich verloren. Aber das ist jetzt nicht Körpergewicht. Also das ist primär Wasser, was ich jetzt verliere, weil ich weniger Kalorien esse und nicht mehr ganz so voll bin. Aber es ist zumindest ein erstes Indiz dafür, dass sich alles in die richtige Richtung bewegt. Und mehr braucht es am Anfang auch nicht. In den letzten Jahren bin ich würde, bin ich in jede meiner eigenen 90, in meine eigene 90-Tage-Challenge jedoch immer leicht tiefer gestartet. Eher sowas wie mit 2850 Kalorien oder 2800 Kalorien. Für den ersten Monat, dann für den zweiten Monat 2700 Kalorien und im letzten Monat 2600 Kalorien. Und dann hat das gepasst und ich konnte da einen großen Haken dran machen. Dieses Mal starte ich aber bewusst höher mit 3000 Kalorien. Denn zwei Dinge sind ganz entscheidend anders. Faktor Nummer eins ist die Zeit. Also ich mache das viel, 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 viel länger als sonst. Mehr als doppelt so lang. Und Faktor Nummer zwei, ich bin fünfmal die Woche im Krafttraining, anstatt dreieinhalbmal die Woche. Also dreieinhalb, nicht zur Verwirrung, ist quasi jeden zweiten Tag im Krafttraining. Die eine Woche sind es dann 4 Einheiten, die zweite Woche sind es 3 Einheiten und der Durchschnitt sind quasi 3,5 Trainingseinheiten, die ich normalerweise in der Woche habe. Ich habe das Ganze jetzt, allerdings schon seit 7 Monaten, hochgeschraubt auf 5 Einheiten in der Woche. Und auch wenn Krafttraining nicht wahnsinnig viel Kalorien verbrennt, so verbrennt es dennoch Kalorien. Aus diesem Grund, diese beiden Dinge haben mich dazu bewegt, höher einzusteigen, als ich es normalerweise tue. Und siehe da, die ersten Tage geben mir zumindest recht. Und ich muss jetzt die nächsten paar Tage mal weiter beobachten. Vielleicht gehe ich sogar noch höher mit den Kalorien. Also sowas wie 3100 oder 3200 Kalorien. Denn ich habe auch tatsächlich trotz 3000 Kalorien verhältnismäßig Hunger. Was auch normal ist am Anfang, denn ich bin viel mehr Kalorien gewöhnt. Ich meine, mein Körper ist viel mehr Essen aktuell gewöhnt. Und so die ersten 10 bis 14 Tage ist das normal, wenn man wieder im Kaloriendefizit ist, dass man mehr Hunger hat, dass man vielleicht auch ein bisschen sich energielos fühlt, ein bisschen schwindelig ist. Das sind so ganz normale Umstellungen, wenn man einfach so vorher aus dieser absoluten Fülle kommt und dann etwas weniger Kalorien isst. Okay, Makronährstoffe. Also wichtigster Faktor sind ganz klar die 3000 Kalorien und die Proteinzufuhr, welche bei mir roundabout 225 Gramm am Tag sind. Das Verhältnis aus Kohlenhydraten zu Fetten ist grundsätzlich flexibel und ich esse mal mehr oder mal weniger von einem dieser beiden Makronährstoffe. Wenn ich mehr Fette esse, spiegelt sich selbstverständlich in weniger Kohlenhydraten wieder und umgekehrt. Dennoch, 225 Gramm Protein sind zumindest der Stern am Horizont, 83 Gramm Fett und aktuell roundabout 338 Gramm Kohlenhydrate. Hier auch eine kleine Änderung zu den vorherigen Jahren. Und zwar habe ich meine Fettzufuhr erhöht von 60 auf jetzt diese Pi mal Daumen 83 Gramm. Und mein Bestreben ist es im Grunde am Tag nicht weniger als 70 Gramm Nahrungsfett zu mir zu nehmen. Warum? Ich möchte vor allem nicht nur meine Muskelmasse, sondern auch meinen Hormonhaushalt so gut es nur geht schützen. Es gibt eine Studie, über die wir berichtet haben, beziehungsweise eine systematische Auswertung von, lass mich lügen, 189 Studien insgesamt. Wie heißt das denn? Ich habe die doch letztens erst offen gehabt. Finde ich die nochmal? Testosteron, wenn ich einfach nochmal Testosteron bei Google eingebe. Ich habe die doch letztens erst offen gehabt. Nee, finde ich jetzt nicht mehr in meinem Verlauf. Jedenfalls ist das eine systematische Auswertung. Lass mich kurz nachgucken. Dann kann ich sie dir nämlich nennen. Die ist super spannend, die Studie. Die kannst du notfalls auch gerne selber mal nachlesen. Ich werde die jetzt hier gleich zusammenfassen. Aber ich möchte keinen Quatsch erzählen. Genau, hier habe ich nämlich den Link, weil ich die in einem der Artikel eingebunden habe. Link öffnen. So, jetzt sind wir bei PubMed. Artikel lädt. Genau, Manipulation of Dietary Intake on Changes in Circulating Testosterone Concentrations von Amit Zamir et al. Aus dem Jahr 2021. Also super aktuelle Studie bzw. systematische Auswertung, die sich damit beschäftigt hat, wie man natural optimale Testosteronwerte sicherstellt. Und einer der großen Punkte, die die Forscher hier herausgefunden haben in ihrer Auswertung, war es, dass man ein gewisses Mindestmaß an Nahrungsfett nicht unterschreiten sollte, sondern ganz im Gegenteil, dass für eine optimale Testosteronproduktion eine Fettzufuhr von roundabout 25% der Kalorienmenge angestrebt werden sollte. 25% der Kalorien aus meinen 3000 Kalorien sind genau diese 83 Gramm Fett. Mal mehr, mal weniger. Also mein Ziel ist es nicht unter 70 zu gehen, das ist so, was ich mir festgelegt habe, aber ideal und wieder ideal gibt es nur auf dem Blatt Papier, da brauchen wir uns nichts vormachen und ich bin auch nicht heiliger als der Papst, aber 83 Gramm Fett am Tag sind zumindest das Ideal. So, das Ganze teilt sich auf 4 Hauptmahlzeiten und optional einem Snack zwischendurch. Das heißt, ich esse morgens um 7, dann um 12 Uhr, dann um 16 Uhr und dann das letzte Mal um 20 Uhr. Ganz wichtig, keine dieser Mahlzeiten dürfen ausgelassen werden, beziehungsweise es sollte nicht zu viel Zeit zwischen diesen einzelnen Mahlzeiten liegen, denn das sorgt auch bei mir für extremen Hunger und begünstigt bei mir ganz ebenso Heißhunger und Binge-Eating-Attacken, einfach da ich es sonst nicht mehr aushalte und schnell viel Kalorien brauche. Das ist besonders kritisch im Kaloriendefizit, von daher ist es hier sehr wichtig, auf die Kalorien zu kommen mit den gegebenen Mahlzeiten und dass diese Mahlzeiten eben nicht ausgelassen werden. Hier komme ich jetzt tatsächlich in Teufelsküche, denn es ist jetzt gerade 12.24 Uhr. Ich bin erst halb durch mit dem Podcast und muss dann noch in den Supermarkt laufen, meine Schritte sammeln und mir mein Essen besorgen. Also suboptimal heute. Aber wir sind noch ganz am Anfang, meine Fettreserven sind groß und Es passt schon. Wie gesagt, wir müssen nicht alles ist in Stein gemeißelt. Es muss nicht alles 100% perfekt sein. Wir brauchen die richtige Richtung, wir brauchen die richtigen Rahmenbedingungen und dann ist das hier kein Hals- und Beinbruch. Zudem sollte jede Mahlzeit dieser Mahlzeiten mindestens 40 Gramm Protein haben, um eine anabole Muskelproteinsynthese zu stimulieren. Gucken wir hier in die Literatur. Gibt es ebenso ein schönes Paper von Alan Aragon und Brett Schönfeld, die ich in einem ehemaligen Artikel auf Quantum Leap zusammengefasst habe. Wenn dich das Thema weiter interessiert, geh einfach mal auf quantumleapfitness.de und such in der Suchleiste Protein Timing. Da breche ich die Wissenschaft herunter. Das ist schon ein ziemlich alter Artikel von mir. Und mittlerweile ist das Common Knowledge, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, also Allgemeinwissen. Aber damals, als ich den Artikel geschrieben habe, war das der neue heiße Scheiß und davon wussten nicht ganz so viele. Ich bilde mir zumindest was ein, dass ich ein bisschen damit verantwortlich war, dass auch dieses Wissen hier in Deutschland so mittlerweile so präsent ist. Anyways, die Forscher, also Alan Aragon und Brett Schönfeld, fanden dabei heraus, dass die optimale Proteinmenge pro Mahlzeit bei 0,4 bis 0,55 Gramm je Kilogramm Körpergewicht pro Mahlzeit liegen sollte. Das macht bei mir eine Range zwischen 36 bis 50 Gramm Protein. Man kann es auch ganz einfach machen und einfach die Proteinzufuhr durch 4 teilen. Dann hat man auch diesen ungefähren Wert. Aber auch hier, das reale Leben beweist, eine Mahlzeit wird mal mehr und eine andere Mahlzeit wird mal weniger Protein haben. Ich möchte also auch nicht heiliger als der Papst sein. Von daher nehme ich mir zumindest vor, dass jede Mahlzeit nicht weniger Protein hat als 40 Gramm und wenn mal eine mehr hat, aber am Ende des Tages ich nicht über meine Kalorien- und Proteinmenge insgesamt stoße, dann ist das wunderbar. Ebenso priorisiere ich sehr stark meine Pre-Workout-Mahlzeit, die hier aus in der Regel irgendeiner Art von Cornflakes besteht, also irgendwie leicht verdaulichen Kohlenhydraten mit einer schnell absorbierbaren Proteinquelle. Hier ist das Easyway meine Wahl in der Praxis. Post-Workout-Mahlzeit versuche ich im Grunde so zu gestalten, dass es entweder mein Mittagessen ist, weil ich früh oder eher morgens im Training war, oder aber, dass es meine letzte Mahlzeit, sprich mein Abendbrot ist. Hier bin ich noch nicht ganz so heilig, wie es zum Beispiel uns Simon letzte Woche in der Podcast-Episode mit uns geteilt hat, der sehr viel Wert darauf legt, dass er seine Post-Workout-Mahlzeit auch unmittelbar nach dem Training isst. Und so bin ich ihm tatsächlich gestern über den Weg gelaufen, spontanerweise im Gold's Gym. Und er hatte dann eine große Schüssel an, das waren solche Zimt-Dinger, die ein bisschen fitnessgerechter waren, mit Whey und Wasser dann, glaube ich. Also jedenfalls auch genau das gleiche, schnell verfügbare, hochwertige Proteine und eine leicht schnell verdauliche Kohlenhydrat- bzw. Zuckerquelle, die er direkt unmittelbar nach dem Training gegessen hat. Allerdings hat er mir gesagt, dass er auch noch 40 Minuten nach Hause fahren muss und dass dann doch sehr viel Zeit zwischen dem Training und der Post-Workout-Mahlzeit liegen würde. Also hat er das so gemacht. Anyways, soweit bin ich noch nicht ganz. Vielleicht am Ende, wenn ich merke, ich bin mit meinen Energiereserven am Ende angekommen und ich brauche unmittelbar nach dem Training sofort Zucker und Kalorien, dann priorisiere ich die Post-Workout-Mahlzeit eventuell auch noch etwas mehr. Aktuell reicht mir dieses Zeitschema, dass ich viermal am Tag eine Muskelproteinsynthese auslöse über diese vier Hauptmahlzeiten und dass ich grundsätzlich die Pre-Workout-Mahlzeit stark priorisiere und dahingehend optimiere, dass sie sich eben aus schnellen Kohlenhydraten und leicht verdaulichen Protein zusammensetzt. Als nächster Punkt, möglichst drei nährstoffreiche Mahlzeiten, also aus diesen dreien sollten, also aus, Entschuldigung, aus diesen vier Hauptmahlzeiten sollten mindestens drei eine nährstoffreiche Mahlzeit sein, welche reich an Volumen und Mikronährstoffen sind, sprich, dass sie sättigen und mir Vitamine, Ballaststoffe, Spurenelemente etc. pp. Liefern. Außerdem strebe ich 2 bis 3 Liter an Flüssigkeiten an, die ich am Tag trinke. Dabei beschränke ich mich maximal auf ein koffeinhaltiges Getränk am Vormittag, wie zum Beispiel einen Kaffee oder eine Club Mart oder dergleichen. Und jegliche Zero-Getränke sind nicht nur erlaubt, sondern immens erwünscht. Geschichten wie Eistee, kalorienfreier Eistee, neben mir steht eine kalorienfreie Sprite. Kalorienfreie Cola trinke ich nicht ganz so viel. Also nicht, habe ich mich die letzten Jahre irgendwie übertrunken und da ist auch nicht unerheblich, eine unerhebliche Menge an Koffein drin. Von daher versuche ich mich eher auf Geschichten wie Eistee, Fanta oder Sprite zu beschränken, während ich Cola eher, also aktuell noch gar nicht getrunken habe und auch versuche in Zukunft eher auf einem Minimum zu halten, so dass es wirklich nur bei diesem ein koffeinhaltigen Getränk am Tag bleibt und ich ruhig und erholsam schlafen kann, denn das wird eines der wichtigsten und gleichzeitig herausforderndsten Dinge die nächsten 7 Monate sein. So, Anpassungen im Laufe der Zeit. Diese Dinge sind natürlich nicht in Stein gemeißelt, sondern bilden im Grunde nur eine Art Kompass ab, welche mich in die richtige Richtung bewegen müssen. Vermutlich werde ich alle 4 bis 6 Wochen eine Kaloriensenkung um zwischen 3 bis 5% vornehmen. Bei 3000 Kalorien macht das eine Kalorienreduzierung zwischen 90 und 150 Kalorien. Gleichzeitig ist es aber auch das Ziel, niemals im Laufe der nächsten 7 Monate oder zu 90% dieser Zeit nie unter 2600 Kalorien gehen zu müssen. Ich habe hier einfach bei mir die letzten Jahre herausgestellt, das ist meine absolute Schmerzgrenze. Und 2600 Kalorien hört sich jetzt nicht so wenig an und denkst dir, als Mann, mit 2600 Kalorien starte ich doch mal eine Diät. Ja, das stimmt, habe ich damals auch gemacht. Meine allererste Diät hat im Jahr 2015, 16, keine Ahnung, kann ich mich daran erinnern, habe ich auch mit 2600 Kalorien begonnen. Aber damals habe ich etwas weniger trainiert, nicht so hart intensiv trainiert, wie ich es heute getan habe oder wie ich es heute tue. Ich hatte weniger Muskelmasse und war grundsätzlich auch leichter. Ich trainiere heute mir den Arsch ab. So hart habe ich noch nie in meinem gesamten Leben trainiert. Ich bin schwerer und ich gehe öfter ins Training. Und ich weiß aus den letzten Jahren, 2600 Kalorien ist meine letzte Schmerzgrenze. Da tut es richtig weh. Und ich rede nicht von Larifari 2600 Kalorien, dann habe ich mir doch irgendwo noch einen Kaffee Latte geholt, der ein bisschen Zucker und Kalorien hatte, sondern Pistole an die Kopf 2600 Kalorien und nicht mehr. Und das wird nach einer Zeit richtig, 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 richtig eklig. Denn was eklig ist, ist natürlich nicht, also auch, ist auch die Kalorienzufuhr, ist vor allem aber der Gehalt und Körperfettanteil. Und wie viele Reserven wir tatsächlich noch haben und wie gut wir ein gewisses Kaloriendefizit abfangen können. Also, mein Ziel ist es, also ich muss runtergehen mit der Zeit. Ich werde natürlich nie bei diesen 3000 bleiben können. Schade, schade. Aber mein Ziel ist es, gleichzeitig nicht unter 2600 Kalorien gehen zu müssen. Eventuell erhöht sich zudem zum Schluss auch mein Proteinanteil auf eher 250 Gramm, um einen Makronährstoff oder mehr von dem Makronährstoff zu haben, der einfach noch ein bisschen mehr sättigt, um noch mehr dem Muskelschwund entgegenzuwirken, um es dem Körper so einfach wie nur möglich zu machen, die Muskelmasse irgendwie zu behalten, was ganz schwierig werden wird. Und ich möchte mit dem Fettgehalt nicht und eigentlich nie unter 70 Gramm gehen. Denn hier ist einer der Probleme einer Wettkampfvorbereitung und das ist die Entwicklung der eigenen Testosteronwerte bzw. der grundsätzlichen Hormongesundheit. Es gab auch mal eine Untersuchung an Natural Bodybuildern, wie sich deren Hormone grundsätzlich entwickeln und alles verschlechtert sich. Es gibt nichts, was sich hier verbessert. Ich glaube, dass meine aktuelle hormonelle Ausgangslage gut ist, aber nicht ideal. Ich glaube, dass sie sich verbessern wird in den nächsten 3 Monaten, weil ich wieder besser esse, weil ich wieder mehr auf das, was ich esse, Wert lege, weil ich nicht mehr in einem Kalorienüberschuss bin, weil ich nicht wieder zunehme, sondern meinen Körperfettanteil ganz im Gegenteil eher noch leicht, also nicht leichter, sondern eher noch verringere und dann wieder in eine noch gesündere Zone wiederkomme, weil ich wieder mehr in der frischen Luft bin, weil auch vielleicht die Sonne wieder mehr scheint und grundsätzlich bessere Laune kommt. Das heißt, ich erwarte im Grunde ein Ansteigen auch des Testosteronhaushaltes und anderer jeglicher Gesundheitsparameter und dann wird das sehr stark, sehr schnell abkippen, sobald ich diese gesunde Grenze des Körperfettanteils unterschreite. Und man sagt, so bei Männern ist das Minimum so 8-9% und dann drunter wird es langsam eklig und danach verschlechtern sich auch diverse hormonelle Marker und es ist keine Seltenheit, dass das Testosteron im Keller ist. Ja, da freue ich mich überhaupt nicht drauf. Nächstes Thema, machen wir einen Haken dran, hast du zumindest gehört. Jedenfalls deshalb nicht unter 70 Gramm Fett, also ich möchte es meinem Körper so leicht machen wie nur möglich, Hormone herstellen zu können und trotzdem einen optimalen Hormonhaushalt gewährleisten zu können. Das ist es, was ich versucht habe zu sagen. Also Protein eventuell auf 250 Gramm und den Fettgehalt nicht unter 70 Gramm. Supplemente, und das ist das letzte große Thema für diese Podcast-Episode. Und zwar habe ich hier in eine A-Liste und in eine B-Liste unterteilt. Natürlich bin ich hier voreingenommen. Und als Gründer, also Mitgründer von Quantum Me Fitness, habe ich zudem Zugriff auf alle Produkte von Quantum Leap Fitness in unendlicher Menge sozusagen. Das heißt, darüber freue ich mich sehr und ich nehme so gut wie 100% der Produkte von Quantum Leap Fitness auf täglicher Basis. Das heißt aber nicht, dass alle davon essentiell sind. Aus diesem Grund habe ich unterteile ich jetzt hier in eine A- und eine B-Liste. Alles davon nehme ich selber ein, alles davon kann ich grundsätzlich empfehlen, aber nur die Hälfte davon ist essentiell, beziehungsweise nur über die Hälfte lohnt es sich eigentlich zu reden und da würde ich sagen, hey, wenn du Fett verlieren willst, wenn du bessere Resultate auf der Fitnessreise erzielen willst, trifft das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf dich zu und das sind Dinge, über die du dir ernsthaft Gedanken machen solltest. Der Rest ist rein optional. Macht Spaß, ist sehr gut, ist sogar empfehlenswert, aber wirklich, ehrlicherweise gesagt, unter dem Aspekt der Optionalität. Also, meine A-Liste ist ganz klar an erster Reihe das Fundamentum. Fundamentum deckt die kritischen Mineralstoffe und Spurenelemente ab, die nur sehr schwer über die Ernährung abzudecken sind und die aber gleichzeitig für einen optimalen Hormonhaushalt verantwortlich sind, für aktive Schilddrüsen und viele mehr, für eine optimale Verdauung, solche ganzen Geschichten. Hier ist drin Zink, Magnesium, Jod, Selen, Calcium, Bor, alles super wichtige Dinge für den Hormonhaushalt und darauf würde ich unter keinen Umständen verzichten. Als zweites das Poseidon, essentielle Fettsäuren EPA und DHA, aber auch Vitamin D, welches ebenso wichtig ist für den Testosteron- sowie Hormonhaushalt. Auch in der Studie, die ich vorhin angesprochen habe, wird ganz klar empfohlen, einen Mangel an 3 Mikronährstoffen zu vermeiden, um saubere, gesunde und hohe natürlich erhöhte Testosteronwerte sicherstellen zu können. Das ist Zink, Magnesium und Vitamin D. Und darüber hinaus gibt es noch andere Geschichten, aber das sind die großen 3 sozusagen, die diese systematische Auswertung herausgefunden hat. Und all diese 3 Dinge finden wir zum einen im Fundamentum mit Magnesium und Zink und im zweiten mit dem Poseidon, mit dem hochwertigen Vitamin D3 zusammen mit Vitamin K2. Also das Poseidon hat D3 und K2 und die essentiellen Fettsäuren EPA und DHA. Dann als drittes auf meiner A-Liste ist das Milon Pro. Sprich, unsere wissenschaftliche Kraftmatrix mit Kreatin, L-Carnitin, Ashwagandha und Leucin. Und hier sehen wir einfach, dass diese Dinge zusammen kombiniert wahnsinnig wichtig sind für die eigene Erholung, für die Recovery, aber auch für den Muskelschutz und für die Entspannung nach dem Training. Kreatin natürlich hier an ganz vorderster Front, was den Muskelerhalt angeht. Auf der einen Seite werden wir bessere und härtere Trainingsleistungen erbringen können und uns besser progressiv steigern können. Darum geht es mir aber in erster Linie gar nicht so primär. Und warum ich jetzt wieder jeden Tag penibelst darauf achten werde, jeden Tag das Milon zu trinken, ist es einfach, um den Muskelschutz zu haben und vor allem, um die antikatabolen Effekte des Milon Pros mitzunehmen. Und als letztes auf dieser Liste das Solid Multi, welches einfach alle Vitamine in der empfohlenen täglichen Menge abdeckt in der höchsten oder beziehungsweise in einer sehr hohen biologischen Form, welche hoch bioverfügbar für uns ist. Hier selbes Spiel, ich esse weniger, damit werde ich wahrscheinlich auch insgesamt weniger Vitamine konsumieren. Und das Letzte, was ich werden möchte, ist es unnötig krank zu sein, unnötig Zeit damit verschwenden zu müssen, mich von irgendwelchen Erkältungen regenerieren zu müssen. Aus diesem Grund nehme ich ebenso jeden Tag das Solid Multi, um einfach im besten Falle komplett krankfrei über den Frühling, den Sommer und Anfang des Herbstes hinauszukommen, um die ganze Zeit trainieren, regenerieren und Vollgas geben zu können. Darüber hinaus nehme ich noch mehr Supplemente, das allerdings eine reine B-Liste, welche optional aber trotzdem sehr gut ist. Hier als erstes Rock Solid und das neue Rebuild. Ich bin selber super stark betroffen von stechenden Entzündungen in meinen Gelenken und seitdem ich das Rock Solid nehme, seit 2018 oder nee, 19 haben wir es ja veröffentlicht, seitdem kann ich endlich mich schmerzfrei bewegen, habe keine Probleme mehr bei schweren Verbundübungen, vor allem im Unterkörper. Und das trifft natürlich überhaupt nicht auf jeden zu. Und vielleicht hast du überhaupt keine Herausforderungen mit deinen Gelenken oder mit irgendwelchen Entzündungen im Körper, dann ist das Rock Solid und das Rebuild auch total überflüssig und ergibt an der Stelle überhaupt keinen Sinn. Für mich ist es essentiell und ich brauche diese ganz besondere Kombination. Rebuild, um Schmerzen zu lindern, um Entzündungen zu lindern, das Rock Solid und das neue Rebuild, welches seit dem letzten Wochenende verfügbar ist. Ich muss zum Ende kommen, ich kann nicht mehr sprechen. Ist ja furchtbar, ich kann mir selbst nicht mehr zuhören. Und das Rebuild hilft jedenfalls wieder beim Aufbau der Gelenke und der Sehnen. Als nächstes Sleep Spray. Sollte bis hierhin bekannt sein, dass ich jetzt nicht der große Schläfer bin und dass es immer eine kontinuierliche Herausforderung für mich ist. Sleep Spray hilft mir dabei, schneller einzuschlafen. Beziehungsweise wenn ich nachts aufwache, was eigentlich mein primäres Problem ist, dass ich dann wieder tatsächlich einschlafen kann und eben nicht eine Dreiviertelstunde lang irgendwelche Löcher in die Luft starre und Fliegen an der Wand zähle, die nicht da sind, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Drittes ist das Volume, unser Pre-Workout-Booster, welcher komplett frei von Stimulanzien ist, um einen besseren Pump und einen besseren Fokus im Training zu haben. Ist in Anführungsstrichen ein Spaß-Supplement, welches mir aber unfassbar viel Freude bringt und das ist Teil meines Rituals, um aktiv im Training zu sein. Ich liebe das Volume über alles. Aktuell den Geschmack Orange feiere ich über alles. Vorher monatelang den Geschmack Apfel getrunken und ja, das Volume muss bei mir einfach sein. Intensity kommt auch irgendwann wieder, ist quasi der Gegenspieler zum Volume, da ist Koffein mit drin. Es gibt eine neue Formulierung, das dauert allerdings noch ein bisschen, wird aber auch bald wieder erscheinen. Vielleicht ist das eine Option im Sommer und wenn die Diät quasi richtig schön anzieht. Aber auch hier würde das unter meine Prämisse fallen, dass ich nur ein koffeinhaltiges Getränk am Tag zu mir nehmen darf. Und das wäre dann eventuell das Intensity mal am Wochenende oder für eine Unterkörpereinheit. Und am Ende nehme ich ebenso täglich noch das Solid Gut, einfach um eine optimale Verdauung und eine bessere Nährstoffabsorption sicherstellen zu können. Das sind meine Supplemente. Dazu nehme ich natürlich Whey-Protein und esse auch jeden Tag ein MPS-Bar. Das ist meist der eine Snack, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Den habe ich vorhin auch gehabt. Von daher ist mein Hunger auch noch nicht ganz so groß und ich kann mein Mittagessen noch ein bisschen später verschieben. Aber so ist der grundsätzliche Fahrplan. Mein Gott, Walter, wie lange haben wir jetzt gesprochen? 53 Minuten für ein paar Dinge. Ich fasse jetzt alles nicht nochmal zusammen, beziehungsweise nur die Kernmarke eigentlich. 3000 Kalorien, 225 Gramm Protein am Tag, 4 Hauptmahlzeiten, wovon jede Mahlzeit mindestens 40 Gramm Protein haben soll. Ich priorisiere stark die Pre-Workout-Mahlzeit, achte darauf, dass 3 dieser 4 Mahlzeiten reich an Mikronährstoffen sind, reich an Volumen sind und somit sowohl meiner Gesundheit als auch meinem Hunger einen Gefallen tun. Ich strebe zwischen 2 bis 3 Liter Flüssigkeiten am Tag an. Ich werde meine Kalorien um 3 bis 5% alle 4 bis 6 Wochen oder 4 bis 8 Wochen vermutlich senken müssen, wobei ich gleichzeitig vermeiden möchte, unter 2600 Kalorien zu gehen. Meine Supplemente, auf die ich setze, sind dabei in der A-Liste Fundamentum, Poseidon, Milon Pro und das Solid Multi. Und die B-Liste, die ich ebenso nutze, die aber eher optional zu betrachten sind, ist Rock Solid und Rebuild für die Gelenke, das Sleep Spray, das Volume und das Solid Gut. Damit möchte ich mein Körpergewicht reduzieren von 91 Kilo auf mickrige 78 Kilo mit hoffentlich einem Körperfettanteil von unter 7%, sprich irgendwie sowas wie 6,5%. Ich bin 6-mal die Woche im Krafttraining, 5-mal die Woche im Krafttraining und arbeite 6-mal die Woche an meinen Schreibtisch gefesselt. Yes, das ist der Plan. Auf dem Papier liest es gar nicht so schlimm, aber das Ganze muss halt getan werden. Ich befinde mich, glaube ich, heute ist Tag 4 oder 5, auf meiner anstehenden 219-Tage-Reise zu meiner besten Form des Lebens. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich hoffe, du konntest, wenn du es bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt geschafft hast, wahrscheinlich hat schon jeder längst abgeschalten, entweder weil es zu lang ist oder weil ich schon viel zu schlimme Versprecher heute drin hatte. Aber so sei es. Ich mache das Ganze jetzt fertig. Das geht hoch und online. Und genauso wenig wie dieser Podcast perfekt ist, ist auch meine Ernährung perfekt. Aber das reicht aus, um überdurchschnittliche Resultate erzielen zu können. In diesem Sinne, es wird eine zweite Episode geben. Die würde ich dann rein um das Training widmen. Noch nicht nächste Woche, sondern die darauffolgende Woche mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und zum Training habe ich auch eine ganze Menge zu erzählen. Und hier gibt es sicherlich das ein oder andere spannende Thema, welches sich erwarten wird. Also, ich wünsche dir in diesem Sinne, was wünsche ich mir jetzt? Ich wünsche mir, dass ich es schaffe. Ich wünsche mir, dass ich es bis zum Ende durchziehe und dass alles klappt. Stimmt nicht. Das wünsche ich mir nicht, weil das liegt rein an mir. Was ich mir wünsche, ist, dass das Leben mir so spielt, dass ich es tun kann. Das ist, was ich mir wirklich wünsche. Dass ich gesund bin, dass ich nicht krank werde, dass das Geschäft nicht katastrophal untergeht oder was auch immer, dass es keine einschneidenden Erlebnisse in meinem Leben gibt oder was auch immer, dass ich in der Lage bin, mich beweisen zu dürfen. Das ist es, was ich mir wirklich wünsche. Die Chance, mich beweisen zu dürfen. Und das tue ich. In diesem Sinne, ich gehe mir jetzt die Füße vertreten, bisschen meinen Need hochtreiben und gleichzeitig Kalorien mir besorgen, damit ich mich an meinen Zeitplan halten kann, an mein Zeitfenster, auch wenn ich schon darüber hinaus bin. Ich wünsche dir in diesem Sinne eine gute anabole Woche. Viel Spaß. Schau am Wochenende auf jeden Fall auch vorbei und check dir die 3 neuen Geschmäcker der Tasty Sauce ab. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Podcast-Episode. Bis dahin, bleib gesund und munter, bleib anabol. Und worüber ich mich wahnsinnig freuen würde, wenn du dir 2 Minuten Zeit nimmst und vielleicht kurz auf iTunes gehst, mir eine kleine Bewertung, einen kleinen Text dalässt. Das ist immer viel Motivation für mich. Vielen Dank auch für die neuen Bewertungen. Ich habe sie schon gelesen, die diesen Monat reingekommen sind, für die lieben Worte zu diesem Podcast. Lese ich jeden einzelnen Kommentar, freue ich mich. Also wenn dir das irgendwie weiterhilft, würde ich mich ebenso wahnsinnig über eine kleine Bewertung und eine kleine Rezension von dir freuen. In diesem Sinne, ich bin raus für heute. Alles Gute dir, bleib anabol, dein Ciao.